Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Jeff Jarvis, you gave your iPad back.
Jeff Jarvis, Sie gaben Ihr iPad zurück. Warum?
Ich bin ein Apple-Fanboy. Ich habe einen Apple Macintosh, ich habe mein iPhone. Ich denke, Apple hat wunderbare Sachen gebaut. Das iPad ist geschmeidig und für ungefähr 24 Stunden lang war ich total verliebt. Doch am nächsten Morgen habe ich alles bereut. Aber ich sehe keinen Gebrauchswert darin. Das Ding ist nicht multitasking-fähig. Es hat auch keine USB-Schnittstelle. Man kann keine Dokumente reingeben oder rausspielen. Und es gibt noch viele andere Dinge, die ich daran nicht mag. Doch zu Beginn saß ich auf dem Sofa mit diesem hübschen Teil und sah mir irgendwelche TV-Shows darauf an und dachte, wow. Dann schaute ich hoch und erblickte meinen riesengroßen Fernseher und dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Ich brauche es wirklich nicht, denn das löst für mich kein bestimmtes Problem. Das Besondere am iPad ist, dass es das erste Gerät ist, mit dem man konstant die ganze Zeit online sein kann. Wenn diese neue Ära des ständigen Vernetztseins eingeläutet wird, dann werden wir sicher noch andere Produkte brauchen, aber ich glaube nicht, dass der iPad der Motor für diese neue Entwicklung sein wird. Soweit der Journalist und Blogger Jeff Jarvis aus New York als Ergänzung zur letzten Woche, wo wir hier eher Gegenteiliges gehört haben. Jeff Jarvis war nämlich zu Gast bei der Bloggerkonferenz Republika 2010 in Berlin in dieser Woche. Ebenso Daniel Fiene, den ich ganz herzlich im Studio begrüße.
Ja, hallo. Guten Abend.
Nicht nur Medienjournalist, sondern auch Blogger. Darin liegt, so wie wir gleich hören werden, voll im Trend, Daniel.
Ja, das mag wohl so sein. Ich meine, ein bisschen länger bin ich schon Blogger, als dass ich Journalist bin.
Und du twitterst auch eher, als es normal war und du bist immer vorne weg. Und deswegen haben wir dich engagiert, von dieser Bloggerkonferenz zu berichten. Das alles im Medienmagazin, aber auch ein Interview noch mit Jeff Jarvis hier in der Ausgabe vom 17. April 2010 im Radio 1 Medienmagazin. Natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Das Radio 1 Medienmagazin mit Berichten, Eindrücken, Impressionen, Tonausschnitten von der Bloggerkonferenz Republika 2010.
So, I want to talk today about what I call the German paradox.
Heute möchte ich mit euch über das deutsche Paradoxon reden. Ich möchte über Privatsphäre und Öffentlichkeit reden. Und um das zu illustrieren, werde ich Penisse verwenden.
Ja, das hat er dann tatsächlich gemacht. Er hat seine eigene Krankheit zum Beispiel als Beispiel genommen, Daniel. Er hatte Prostatakrebs und hat das ziemlich öffentlich gemacht und wunderte sich, dass die Deutschen einerseits in die Gemischtsauna gehen, also sich dann doch geschlechtlich sogar zeigen, dem anderen fremden Geschlecht, und dann aber in der Privatsphäre beim Netz dann doch so Alarm schlagen und alles, was 1,80 Meter Google fotografieren will, mit Google View kappen wollen, die Deutschen. Wie hast du das aufgenommen? Ist das so ein Gegensatz, Gemischtsauna und Privatsphäre im Netz?
Ja, also das, was hier Jeff Jarvis angeführt hat, ist natürlich ziemlich interessant. Der Online-Journalistik-Professor hat ziemlich deutliche Worte benutzt und natürlich muss man sagen, so ein Paradox findet man in den USA wahrscheinlich an der anderen Stelle auch. Aber er wollte natürlich wachrütteln.
Die größte Sexindustrie. Und andererseits ist man so verklemmt, dass man einen Jungen einsperrt, der seiner Schwester beim Pinkeln helfen will. Also da ist irgendwie was auch nicht im Lot, muss man dazu sagen. Aber er hat ja nicht nur sozusagen, er ist nicht eingeladen worden, um den Deutschen hier den Widerspruch mal aufzuführen, sondern er ist ja auch als Guru gekommen. Also zumindest die Bloggergemeinde empfindet ihn so. Warum eigentlich?
Naja, er ist einer, der schon ein sehr scharfer Beobachter in den vergangenen 10 Jahren der neuen Medien gewesen ist. Er kommt ja eigentlich auch aus dem traditionellen Printbereich und er hat zum Beispiel als erster gezeigt, warum eigentlich oder wie mächtig Medien sein können. Er hat nämlich darüber gebloggt, wie unzufrieden er mit dem Support vom Computerhersteller Dell ist, und da gab es eine so große Lawine, die dann im Netz durch seinen Blog-Eintrag losgelöst worden ist, und damit hat er halt zeigen können, wie mächtig das Social Web eigentlich ist. Und da hat er sehr viel Erfahrung mitgenommen, von der er heute noch profitiert.
Und dann hat er ein sehr wichtiges Buch geschrieben, aber das hören wir gleich, denn Lenny Klotzikas konnte den Meister in einer Privataudienz etwas länger interviewen. Wir haben davon eine knapp 7-Minuten-Fassung destilliert. Hören Sie also Jeff Jarvis im Gespräch mit Lenny Klotzikas.
I'm happy to talk to Jeff Jarvis. Ich freue mich auf das Gespräch mit Jeff Jarvis, dem Autor des aufsehenerregenden Buches Was würde Google tun? Herr Jarvis, was hat eigentlich Google-Chef Eric Schmidt zu dem Titel Ihres Buches gesagt?
What did Eric Schmidt say when he first heard about the title?
I don't know that.
Keine Ahnung, ich habe versucht, mich von Google fernzuhalten, denn ich will mir das alles aus der Entfernung ansehen, um die Unabhängigkeit zu bewahren. Als ich mal irgendwann auf Eric Schmidt getroffen bin, sagte er zu mir, dass seine Leute ihn darauf ansprachen, mein Buch zu unterstützen, und er sagte, nein, Jarvis hat sich bewusst dafür entschieden, sich fernzuhalten. Dann sollten wir ihn auch in Ruhe lassen.
Do you see any differences?
Gibt es Unterschiede darin, wie Google hier und in den USA wahrgenommen wird?
Compared to the United States?
Oh yes, I think in Germany and in France and across Europe there's this mistrust.
Ich denke, in Deutschland, Frankreich und quer durch Europa gibt es dieses Misstrauen gegenüber Google. Und das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Es ist von Monopol die Rede, aber das ist nicht der Fall, auch wenn Google ein Riesenkonzern ist. Aber sie haben nichts Illegales getan, um so groß zu werden. Ist es vielleicht das Misstrauen um den großen Erfolg? Ich verstehe also nicht warum, aber ich finde es gefährlich. Verlage blicken misstrauisch auf Google und fangen an zu glauben, dass Google ihnen den Content stiehlt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Google verschafft ihnen mehr Leser und sie sollten endlich lernen, wie sie davon profitieren.
Aber setzt dieses Misstrauen gegenüber Google nicht jetzt auch mit Google Books in den USA ein?
Ja, ich glaube, Google hat mit Google Books einen Fehler begangen. Sie dachten, sie würden etwas Gutes tun, da niemand Bücher digitalisiert tun, wie es eben dachten sie. Und das war das erste Mal, dass Google selbst zum Besitzer des Wissens wurde. Das kann gefährlich werden und einen Interessenskonflikt auslösen. Googles Rolle ist das, Wissen der Welt zu verwalten, nicht es zu schaffen oder zu besitzen, es nur zu verwalten.
Wie viel Geld verdienen Sie eigentlich durch Google? Nicht durch Not Google Books, sondern but durch Google Ads. Die Werbung, die Sie mit Hilfe von Google auf Ihrem Blog schalten.
Not much. I think last year
nicht viel. Ich glaube, letztes Jahr habe ich mit Google Ads so ungefähr $2,000 verdient. Zu wenig, um seinen Tagesjob aufzugeben. Aber ich habe Google Aktien und die laufen ganz okay.
Okay.
So, do you think it's growing? Do you see potential?
Glauben Sie, das wird mehr? Sehen Sie darin Potenzial, so dass Sie irgendwann davon alleine leben könnten?
I've done a lot of work at the City University of New York Graduate School of Journalism.
Ich habe daran an der City University von New York an der graduierten Journalistenschule geforscht, wo ich neue Geschäftsmodelle für Nachrichten lehre. Und wir haben Blogger in den USA gefunden, die sich darauf spezialisiert haben, Kleinstädte mit 50.000 Einwohnern durch ihre Blogs mit Nachrichten zu versorgen und damit $200,000 im Jahr zu verdienen. In unserer Studie haben wir herausgefunden, dass sie wahrscheinlich sogar $350,000 im Jahr verdienen können. Und ich bringe ihnen bei, wie sie das tun können. Ich glaube fest daran, dass es Potenzial für bestimmte spezialisierte Bereiche wie Städte oder andere Special Interest Bereiche gibt, mit denen man vom Bloggen leben kann.
You were hired by the Chicago Tribune. You were not a freelance journalist, not a blogger, but how you say?
Sie waren mal angestellter Journalist, zum Beispiel bei der Chicago Tribune. Und haben dann ihren festen Job gekündigt. Was war der Grund dafür, dass sie sich überlegt haben, ich möchte lieber Blogger werden?
I went from the Chicago Tribune to the San Francisco Examiner to People Magazine to Entertainment Weekly to the New York Daily News to
Ich habe als Journalist für die Chicago Tribune, den San Francisco Examiner, das People Magazine, Entertainment Weekly und die New York Daily News sowie bei Condé Nast gearbeitet und habe dann gekündigt, denn ich wollte die Zukunft des Journalismus mitgestalten. Ich musste erfahren, dass Medienunternehmen einen unheimlich schmerzlichen Kostenkampf durchmachen, um sich in dieser postindustriellen digitalen Welt neu zu strukturieren. Ich glaube, die Zukunft der Nachrichten liegt im Unternehmertum und ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die diese neue Zukunft des Journalismus aufbauen und daher gebe ich an der Universität Seminare zu neuen Geschäftsmodellen für Journalismus. Mit dem Bloggen habe ich während meiner Tätigkeit bei Condé Nast begonnen, denn ich war am 11. September am World Trade Center. Ich wollte das eigentlich nur für ein paar Wochen machen, um über meine Erfahrungen zu schreiben, doch das Bloggen veränderte mein Leben und meine Karriere, denn ich habe auf einmal einen ganz anderen Blick auf die Medien bekommen.
Look at media and what media properly are, and so that's why I keep doing it.
You say you predict the
Sie prophezeien ja das Ende der Druckerpresse. Wie sieht es aus mit Büchern?
How about books?
Ich denke, Bücher haben einen festen Platz in der Zukunft und ich denke, die gedruckte Presse auch. Die Frage ist, kann man sich das leisten, denn Drucken ist sehr teuer, denn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das industrielle Drucken haben sich geändert. Also viele der gedruckten Zeitungen werden verschwinden, aber es wird trotzdem noch einige wenige gedruckte Zeitungen, Zeitschriften und Bücher geben. Bücher wird es schon auch noch geben. Aber ich denke, dass einige Bücher nur noch digital erscheinen werden. Gedruckte Bücher wird es weniger geben, aber das ist auch eine gute Möglichkeit, Bücher billiger zu verkaufen.
Opportunity to sell books at low cost, and it's a good thing.
But does it also mean that?
Aber heißt das auch, dass Autoren wie Sie davon leben könnten?
Well, I admit in my book that I'm a bit of a hypocrite because I.
Ich gebe zu, dass das ein wenig geheuchelt ist. Wenn ich meine eigenen Regeln befolgt hätte, dann hätte ich kein gedrucktes Buch veröffentlichen dürfen, sondern alles digital ins Netz gestellt und für alle verfügbar gemacht. Aber ich wurde dafür bezahlt, ein Buch zu schreiben, und mit gedruckten Büchern kann man noch Geld verdienen, Gott sei Dank. Ich denke schon, dass es Möglichkeiten gibt für ganz spezialisierte Autoren. versuchen, mit ihrem eigenen Buch ohne einen Verlag auf den Markt zu bringen und das selbst zu vermarkten. Also es gibt sogar neue Möglichkeiten.
So, of course, for you, who has already a name,
für Sie ist das Risiko vielleicht ja nicht mehr so groß, denn Sie haben ja schon als Buchautor sich einen Namen gemacht. Ihr nächstes Buch wird sich wahrscheinlich da eh gut verkaufen. Doch wie sieht es aus mit Newcomern? Glauben Sie, dass da viele das unternehmerische Risiko eingehen werden, um ein Buch zu schreiben?
That a lot of people will take that risk? Newcomers?
Well, I remain a hypocrite. Was würde Google tun? Das ist mein erstes Buch.
Ich werde erstmal mein heuchlerisches Verhalten nicht ändern. Was würde Google tun, war mein erstes Buch und ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Aber wenn ich den Mumm hätte, dann würde ich das zweite Buch selbst herausgeben und vermarkten. Aber ich werde wohl doch auf einen Verleger zurückgreifen.
For a young author trying to start.
Ich glaube, für einen jungen Autor, der noch nie ein Buch veröffentlicht hat, gibt es die Möglichkeit, sich durch ein selbst herausgebrachtes Buch einen Namen zu machen. Was wir Journalisten beispielsweise heutzutage erzählen, ist, sie sollen bloggen. Ich kenne sogar Redakteure, die keinen Journalisten mehr einstellen, der nicht selbst bloggt. Vielleicht wird es ja auch so ähnlich mit Buchautoren.
That was Jeff Jarvis.
Das war Jeff Jarvis, der Autor des bekannten Buches. Was würde Google tun? Wann erscheint eigentlich Ihr nächstes Buch?
I wish I knew.
Wenn ich das wüsste.
Thanks.
Das Interview.
Try to make me go to rehab. I said no, no, no. Try to make me go to rehab. I won't go.
No, no, Amy Winehouse mit Rehab, Radio 1 Medienmagazin, weiter von der Bloggerkonferenz Republika. Vielleicht noch ein kurzer Nachtrag, Daniel. Gut, dass es Blogs gibt, daher wissen wir, dass Jeff Jarvis noch gut in den USA gelandet ist, nachdem er so, glaube ich, mit der letzten Maschine hier abgeflogen ist.
Ja, er ist sozusagen mit einer kleinen Autogruppe nach München noch gefahren und hat dort wirklich sprichwörtlich das letzte Flugzeug erwischt, was ihn dann noch zurück in die USA gebracht hat.
Vorerst wahrscheinlich die letzte wirkliche Konferenz, wo alle vollzählig waren oder gab es Ausreißer bei der Bloggerkonferenz?
Ich weiß es gar nicht, da sind nur ein, zwei Veranstaltungen ausgefallen, aber wir haben uns da auch viele Gedanken gemacht und Jörg, ich habe da mal so einen Vorschlag mitgebracht, weil man hört wirklich sehr viel, dass bei der Republika über die Bloggerkonferenz gesprochen wird. Und ich würde,
fast das nicht, oder was?
Ja, ich würde sagen, also vor 4 Jahren, da war das einfach so klein, Bloggersdorf trifft sich in Berlin und redet über sich selbst. Wenn man sich jetzt aber mal das Programm anschaut, dann muss man wirklich sagen, der Begriff passt nicht mehr. Eigentlich ist das eine Netzkulturkonferenz. Es wird hauptsächlich über Veranstaltungen gesprochen, wie das Netz eigentlich die einzelnen gesellschaftlichen Aspekte beeinflusst, zum Beispiel auch die Medien.
Das passt ja dann geradezu idealerweise hier ins Medienmagazin. Wurde denn auch nicht nur, also Medium ist ja ein ziemlich schwammiger Begriff, ich glaube auch die Stäbe in Atomreaktoren heißen Medien, aber wurde denn zum Beispiel über Journalismus gesprochen?
Ja, da gibt es auch verschiedene Beiträge. Da möchte ich zum Beispiel eine Präsentation von Professor Lorenz Meyer anführen. Er ist Online-Journalismus-Professor an der Hochschule Darmstadt und er hat eine Präsentation mit dem Titel Upgrading Political Journalism gehalten. Da ging es also darum, dass man den politischen Journalismus weiterentwickeln muss. Denn er sagt, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, was eigentlich der klassische Zeitungsjournalist im Internet macht, erfüllt die Internetseiten genauso, wie er es eigentlich auch gewohnt ist, die Zeitungen zu befüllen.
Aber das, um mal zurückzugehen, als das Radio erfunden wurde, hat man auch nichts anderes gemacht, als das, was die Schallplatte bietet oder was öffentliche Veranstaltungen boten, hinein zu transportieren, weil man noch nichts wirklich Originäres Neues hat. Und das entwickelte sich doch erst.
Ganz genau. Und das sagt er auch. Der politische Journalismus im Netz muss sich jetzt auch weiterentwickeln. Also das Ganze muss auf eine neue Stufe gehoben werden, damit auch die Möglichkeiten des Netzes genutzt werden. Und wie das aussehen könnte, das habe ich Professor Lorenz Meyer gefragt.
Ich habe ja meinen Schwerpunkt eher auf jetzt die Produktebene gelegt. Das heißt, also wir haben getrennte, separate Welten, die jeweils bestimmte Medienmarken betreffen. Das heißt, also der Leser der Welt kauft ein Abo der Welt und liest damit dann eben nicht den Beitrag in der Süddeutschen Zeitung und umgekehrt. Und ich glaube, dass wir im Sinne eines wirklich interessanten und relevanten politischen Journalismus also gut daran tun, diese Produkt Grenzen und Gräben zwischen den einzelnen Produkten zu überwinden. Man kann das auch noch weiter runterbrechen auf den einzelnen Beitrag oder den einzelnen Artikel, der eben auch in den klassischen Medienprodukten für sich alleine steht und eben nicht mit seiner Vorgeschichte oder nicht mit dem entsprechenden Hintergrund oder nicht mit dem entsprechenden Meinungsforum verknüpft ist, dass es mir ermöglicht, einfach den Kontext eines Beitrags zu erkennen und da eventuell auch zu gewichten.
Das heißt, sehen Sie da auch so eine Art Marktlücke, also dass es da einen Bedarf gibt, dass die Inhalte anders aufbereitet werden? Sehen Sie das eher in der Verantwortung der einzelnen Medienanbieter oder ist das vielleicht gerade auch eine Möglichkeit, sogar für ganz neue Anbieter da reinzukommen, wie zum Beispiel eine Art Google News 2.0 oder so?
Sicher, es könnten Dritte machen, die jetzt auch aus dem privatwirtschaftlichen Bereich kommen. Google ist natürlich jemand, der einem da sofort einfällt, weil die praktisch auf allen Hochzeiten tanzen im Moment. Ich glaube nicht, dass es die traditionellen Medienanbieter selber machen können. Die tun sich schon sehr schwer, überhaupt mal eine Presseschau zu machen, wo sie andere Pressestimmen zu Wort kommen lassen. Das liegt einfach in ihrer Vermarktungslogik, dass sie eben meinen, ihre Inhalte sozusagen in einem geschlossenen Rahmen zusammenhalten zu müssen. Das kann man auch nicht von ihnen verlangen, dass sie diese Grenzen aufbrechen. Ich glaube, wenn ich jetzt darüber nachdenke, einfach nur dieses eine Modell weiter zu verfolgen, dass das eigentlich eine sehr, sehr gute Aufgabe für öffentlich-rechtliche Anstalten jetzt speziell im Internet ist. Das heißt, ja, Sie haben ja die Diskussion, was soll eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was darf er im Internet? Und ich sehe hier eine Aufgabe, wo eigentlich die Verleger sich nicht beschweren könnten. Es gibt dieses Missverständnis bei den privaten Verlegern, die immer noch der Meinung sind, dass solche Übersichten, wie zum Beispiel der Perlentaucher das im Feuilleton-Bereich macht, in irgendeiner Form ihnen Leser wegnehmen. Aber das ist ein Missverständnis. De facto ist es so, dass dort Leser zugeführt werden. Und wenn das einmal ausgeräumt ist, dieses Missverständnis, glaube ich, könnten die privaten Verleger nichts dagegen haben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da auch seinem Auftrag nachkommt und dem Leser Orientierung und Übersicht verschafft und ihnen sozusagen einen Einstieg in den gesamten Medienkosmos eines Landes liefert.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und weiter von der Netzkulturenkonferenz Republika 2010 nach dem Service. Und neu natürlich auch wieder was zu den Flugbewegungen. Alright, Bob Marley and the Wailers. Jamming, nicht Jammin? Jam ist ja das Stören, aber wir müssen hier mal stören.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Daniel Fiene, wir reden über die Republika, die in diesem Jahr stattgefunden hat und jetzt Netzkulturkonferenz heißt, besser gesagt, die auch über Medien und das Netz berichtet hat. Da bekommt man den Eindruck, dass dort viel mehr über die Bedrohung des Netzes gesprochen wurde. Stichwort Netzsperren gegen Kinderpornografie oder der Untergang der Musikindustrie. Aber warum ist das so, lieber Daniel?
Das ist die große Frage, wenn man wirklich jetzt mal guckt. Es gab ja auch in den letzten Wochen oft mal Fernsehsendungen, Zeitungen, Artikel und so weiter. Und da kam das Internet als die Bedrohung schlechthin rüber.
Maybrit Illner vorletzte Woche?
Ganz genau. Das war, dann geht es auch ums Ausspähen, Google Street View, immer ein großes Thema. Da war so ein bisschen die Frage, wie ist das eigentlich bei den Teilnehmern der Republika angekommen? Und da habe ich einen kleinen Optimismus-Check gemacht. Ich wollte wissen, wenn man jetzt mal eine Skala nimmt von 0 bis 10, wie denn der Optimismus in Sachen Internet und wie der Einfluss auf die Gesellschaft ist, bei den Teilnehmern der Republika ist. Und als erstes habe ich da mit Social-Media-Berater Thomas Knüver gesprochen.
Also ich finde, man muss eigentlich schon bei 10 sein, einfach um ein Gegengewicht zu den Schirmmachers und den Maybrit Illners dieser Welt zu legen. Die realistische Antwort ist 8 bis 9. Und ich glaube, wir haben viele der positiven Wirkungen, die das Internet hat, überhaupt erst nur in Ansätzen bisher gesehen.
Was ist denn so die wichtigste Wirkung, wie das Internet positiv ist und nicht gefährlich?
Wir rücken enger zusammen. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg haben unsere Eltern gedacht, es wäre eine ziemlich gute Idee, wenn die europäische Jugend sich besser kennenlernt. Daraufhin gab es Schüleraustausch, daraufhin gab es Brieffreundschaften. Aber diese Kontakte, das waren halt lose Kontakte, die waren extrem schwer aufrechtzuerhalten. So, jetzt können wir genau diese losen Kontakte aufrechterhalten. Wir Menschen rücken über Grenzen hinweg näher zueinander und das kann man dann schlecht finden, aber ehrlich gesagt, ich finde wenig, was daran schlecht wäre, wenn wir uns besser kennenlernen. kennenlernen.
Mal sehen, was zum Optimismus Autorin Katrin Passig und der ehemalige elektrische Reporter vom ZDF Mario Sixtus sagen.
Also mein eigener natürlich 10, aber wie das bei anderen Leuten ist, ich vermute mal, hier sind schon eher die Optimisten, allein schon altersbedingt. Man ist ja unter 30 gerne mal noch ein bisschen optimistischer als später, dann würde ich sagen auch vermutlich eher so um die 7 von 10.
Ich würde sagen, auf einer Skala von 0 bis 10 sind wir so 8,73. Das böse Internet, also das Internet, das durch und durch böse ist, gibt es eigentlich nur in den Holzmedien, in den Erzählungen der Eltern und bei Maybrit Illner. Das liegt halt daran, dass, wie Peter Kruse gestern so hübsch erzählt hat, dass man die Muster nur erkennt, wenn man im Netz ist. Das heißt, man versteht eigentlich nur, worüber man redet, wenn man mittendrin ist, wenn man dabei ist, wenn man aktiv ist. Ähnlich wie man nur über ein Land was sagen kann, wenn man es auch bereist hat und nicht, wenn man nur einen Zwischenstopp an dem Flughafen gemacht hat. Und die meisten Leute, die vom bösen Internet reden, sind halt gar nicht im Internet, sondern schauen von außen drauf.
Ja, und jetzt zum Schluss kommen noch die Organisatoren der Republika zu Wort, Tanja und Johnny Häusler.
Auf der Republika würde ich sagen 7 mit Tendenz zu 8, weil die Stimmung hier insgesamt sehr optimistisch ist, aber natürlich das Publikum auch kritisch ist, die Probleme sieht.
Wo würdest du denn sagen, was ist das gerade das aktuellste Problem, worüber gerade gesprochen wird?
Ich finde, es gibt so viele Aspekte, das ist echt schwierig, das aktuellste. Also ich finde dieses Thema Netzneutralität sehr spannend. Also wer versucht da eigentlich Inhalte plötzlich auseinanderzuziehen und anders zu verkaufen? Die Frage, wie wird mit Daten überhaupt umgegangen, ist natürlich auch mal spannend irgendwie. Also wenn ich bei Facebook 2 Stunden brauche, um durch die Privatsphären-Einstellungen zu gehen, da habe ich auch schon keinen Bock mehr drauf. Insofern können die quasi machen, was sie wollen.
Der angekündigte Kruse, der kommt gleich.
Radio 1. 1. Nur für Erwachsene.
Und zwar mit dem Medienmagazin, warum der Diskurs über das Pro und Contra Netz so scharf geführt wird. Das belegen wir jetzt nicht nur mit einer Zufallsumfrage, wie eben gehört, sondern gleich wissenschaftlich. Der dritte Professor nach Jarvis und Lorenz Meyer hier im Radio 1 Medienmagazin. Daniel, wo hast du ihn aufgegriffen?
Ja, auf der Republika, die jetzt in den vergangenen 3 Tagen stattgefunden hat. Professor Peter Kruse kommt von der Uni Bremen. Er ist Psychologe von Haus aus und hat jetzt mal geguckt, warum dieser Diskurs um das Internet in der Öffentlichkeit so scharf ist. Und das war ziemlich interessant, denn er hat gesagt, dass das Ganze etwas mit unterschiedlichen Werten ist. Und er hat das mal wissenschaftlich belegt und da gab es dann bei vielen einen Aha-Moment. Am besten gehen wir das ganze Thema auch nochmal mit ihm im Interview durch. Ich habe ihn nämlich gefragt, warum er die Diskussion, die es eigentlich gibt in Sachen Internet in Deutschland, oft unproduktiv findet.
Wenn wir über etwas miteinander diskutieren, dann haben wir 2 Ebenen, auf denen wir diskutieren können. Die eine Ebene bezieht sich auf Fakten. Wenn wir über Fakten diskutieren, dann gibt es irgendwann ein Wahr und ein Falsch. Das große Problem ist, wenn wir nicht über Fakten diskutieren, sondern über Werte. Weil bei Werten gibt es, außer sie haben eine religiöse Vorprägung, kein Wahr oder Falsch per se, sondern das müssen wir kulturell aushandeln. Wenn Sie also einen bestimmten Wert verkörpern wollen, dann müssen Sie bei mir herausfinden, ob ich resonant bin zu Ihrem Wert. Und jetzt haben wir hier im Internet ein ziemliches Problem. Die Leute haben eigentlich keine Probleme damit, glaube ich, einfach nicht zu verstehen, was das Internet ist. Nur die einen lieben es und die anderen lieben es nicht, weil es nicht ihren Wertvorstellungen entspricht. Wenn Sie also zum Beispiel eine Wertvorstellung haben, die in Richtung auf Kontrolle, Sicherheit, persönliches Kennenlernen, Stabilität, Zeit zum Aushandeln von etwas gehen, dann haben Sie mit dem Internet natürlich große Probleme, weil das Internet Ihnen faktisch das nicht anbietet. Das heißt, wir haben einen Diskurs oder eine Auseinandersetzung, eine Konfliktsituation, die bei einem gemeinsamen Verständnis der Fakten einen nicht eingestandenen Unterschied der Werte hat.
Sie haben jetzt eine Auswertung vorgenommen und zwar haben Sie einmal angeschaut eigentlich, wie denken sogenannte Heavy User über das Internet, wie benutzen sie es und was verbinden sie damit? Und da sind Sie auf etwas Interessantes gestoßen, nämlich auf 2 Nutzergruppen. Was bedeutet das?
Ja, das Interessante war, dass nochmal beide Nutzergruppen, Heavy User, sehr viel verstehen vom Internet. Dieses Verfahren, muss man dabei sagen, erzeugt Räume, in denen Nähe und Distanz sichtbar wird. Und die haben die gleichen Positionen in diesem Raum für das Internet wie zwischen beiden Gruppen. Also wir haben 2 Gruppen gefunden. Eine Gruppe, die haben wir dann Digital Visitors genannt und eine Gruppe Digital Residents. Und zwar aus einem einfachen Grund. Beide Gruppen sehen das Internet gleich, aber die eine Gruppe legt ihre persönliche Identität direkt ins Internet und die andere in großer Distanz in Richtung auf persönliches Gespräch, Buch, ganz andere Medien. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine Gruppe, diese Visitors, die auf der einen Seite das Internet nutzungsmäßig irgendwie interessant finden, aber keine heiße Liebe, sondern große Distanz. Mein Gott, was passiert da? Angst vor der Oberflächlichkeit, Angst vor der Überforderung, Angst vor dem Kontrollverlust. Ganz klares Muster in dieser Gruppe. Und die andere Gruppe geht ganz anders damit um. Die sieht die Möglichkeitsräume und hat sozusagen eine Art Völkerwanderung oder eine Bewegung ins Netz gemacht. Das heißt, wenn wir heute in die Gesellschaft gucken, gibt es eine völlig neue Definition von Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind die, die in die Netze eingezogen sind.
Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Ist das eine Altersfrage oder ist das eine Frage, wie viel Erfahrung man mitbringt? Oder womit hat das zu tun?
Also eine Altersfrage ist es definitiv nicht. Das konnten wir in den Daten zeigen. Das heißt, egal welche Alterskohorten wir haben die Verteilung zwischen diesen Visitors und den Residents, denen, die eingezogen sind und denen, die es nicht sind. Es scheint also mehr oder weniger ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, ein Kulturphänomen, nicht rückführbar auf eine bestimmte Zielgruppe. Das Internet oder die sozialen Netze sind kein virtuelles Jugendzentrum, sondern das ist eine weite Bewegung.
Sehen Sie auch da das Problem, dass dann einige Verlage zum Beispiel oder Medienhäuser, man hat ja den Eindruck, die tun sich sehr schwer damit, sie suchen auch nach dem richtigen Weg, damit Geld zu verdienen, sie gründen dann irgendwelche Arbeitsgruppen, die irgendwas erarbeiten sollen. Ist das sozusagen der falsche Weg, den Sie da einschlagen, sich mit dem Netz zu befassen?
Ob Sie jetzt das Thema Geld sozusagen als erstes beantworten wollen, darüber können wir jetzt streiten. Was ich glaube, was die Verlage oder besser nicht die Verlage, sondern eigentlich die Redaktionen sich klar machen sollten, sie sollten sich klar machen, wie wichtig sie sind. In einer Welt, die in diesem Umfang Komplexitäten erzeugt, ist die komplexitätsreduzierende Funktion guten Journalismus keineswegs out. Das heißt, wir haben kein Problem der Redaktionen, wir haben ein Problem der Verlage. Weil die Frage ist, wie kann ich denn damit Geld verdienen, wenn die Assets, die ich ins Netz gebe, auf der anderen Seite für umsonst erwartet werden. Das ist immer die große Schwierigkeit. Das heißt, wir haben keine Schwierigkeit des Journalismus. Wir haben eine Schwierigkeit des Bezahlens von Journalismus. Und das sollte man schon sehr sorgfältig auseinanderhalten. Sonst kriegt man nämlich ein Identitätsproblem als Journalist und nicht nur ein Bankenproblem. Also wenn Sie irgendwann merken, dass Ihr Selbstwertgefühl von der Schufa runtergemacht wird, dann haben Sie noch kein Problem, weil Ihr Selbstwertgefühl sollte ein inhaltliches sein. Das ist mir bei Weitem immer wichtiger.
Wie kann man denn diese ganze Internetdiskussion produktiver jetzt gestalten? Was würden Sie sagen, worüber sollte man jetzt wirklich diskutieren?
Ja, ein bisschen, wenn Sie sich angucken, was die Amerikaner machen, die machen es wie immer experimenteller, die probieren aus. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, das Risiko ist zu groß, dann gucke ich mal drauf und sage, naja, was wäre denn so schlimm, wenn Deutschland einen Google hätte? Was wäre denn so schlimm, wenn Twitter in Deutschland erfunden worden wäre? Was ist daran so schädigend? Ich meine, dass wir immer mit Technologiefolgeabschätzungen arbeiten müssen, dass wir uns immer klar machen müssen, was eine Technologie in der Gesellschaft bewirkt. Das ist doch keine Frage. Aber sozusagen in einer solchen sozialen Technik, damit genauso dramatisch umzugehen, wie man vielleicht mit Gentechnik umgeht, wo man definitiv den Genpool der Welt ändert. Also da kann ich das sehr gut verstehen, aber bei sozialen Techniken wie dem Internet, da kann ich nur sagen, Mensch Leute, lasst uns doch ein bisschen experimenteller sein, ein bisschen mehr Wagemut an dem Punkt. Eine Gesellschaft hat so viele regulative Stabilisierungsmechanismen, dass die Wahrscheinlichkeit der Anarchie relativ gering ist.
Also die Chance eher sehen als das Risiko.
Das wäre das große Plädoyer, ja. Also wenn die Enquete-Kommission da an dem Punkt irgendwas Positives beitragen kann, bei den Menschen das Glänzen in den Augen etwas zu steigern, dann wäre mir das schon sehr sympathisch. Ja.
Professor Peter Kruse, er ist Professor für Organisationspsychologie und allgemeine Psychologie an der Uni Bremen. Es bleibt wissenschaftlich im Radio 1 Medienmagazin gleich mehr zu einer Hörfunkstudie, die in diesen Tagen herausgekommen ist, betreffend Berlin und Brandenburg.
Medien, Wirtschaft.
Das analoge Radio scheint der digitalen Entwicklung zu trotzen. UKW-Radios sind im Auto und Heim mehrfach vorhanden. Selbst in digitalen Endgeräten wie dem Mobilfunkempfänger oder MP3-Player gibt es analoges Radio. Doch die Radiowelt wird sich früher oder später nicht der digitalen Entwicklung entgegenstellen können. Diese Phase nannte einmal der Chef der Landesmedienanstalt in NRW, Norbert Schneider, die Phase des Übergangs. Und Übergang sei immer schwerer als das, was danach kommt. Wie sieht nun diese Phase des Übergangs im Hörfunkmarkt Berlin-Brandenburg aus? Dazu gibt es jetzt eine brandneue Studie. Entwicklung des Hörfunks Berlin-Brandenburg in der digitalen Welt heißt sie. Und Autor der Studie ist Johannes Kors. Er ist stellvertretender Geschäftsführer der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Herr Kors, vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Warum interessieren sich die Bayern für die Preußen, speziell für ihren Hörfunk?
Ja, da gibt es langjährige Erfahrungen, die die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat, also im Bereich Hörfunk. Und wir hatten ja schon frühzeitig ja vielleicht als Berlin Probleme im wirtschaftlichen Bereich. Und deswegen haben wir uns schon in 19 Jahren intensiv mit der wirtschaftlichen Entwicklung von Radio befasst und vielleicht deswegen der Auftrag aus Berlin.
Wie sieht nun Ihre wichtigste These aus? Wie gut geht's dem Hörfunk in Berlin-Brandenburg?
Ich muss leider feststellen, also dass der Hörfunk in Berlin-Brandenburg, wenn man die wirtschaftliche Entwicklung betrachtet, Umsatz her die privaten Sender in der letzten Dekade 37,6% Umsätze verloren haben. Auf der anderen Seite hat man aber die Kosten senken können, sodass die wirtschaftliche Lage insgesamt gesehen, wenn man es Kosten und Erlöse gegenüberstellt, im Durchschnitt gesehen zumindest immer noch relativ gut aussieht mit einem Kostendeckungsgrad von 119%. Allerdings darf man nicht übersehen, dass die Reichweite zurückgeht bei den Sendern. Das heißt, also man hat also Hörer verloren und insbesondere die Hördauer ist leider in den letzten Jahren zurückgegangen und ganz überraschend, insbesondere bei den jugendlichen Nutzern. Dort hat der Hörfunk in Berlin-Brandenburg in der letzten Dekade doch immerhin die Hälfte der Hördauer verloren.
Sprechen Sie jetzt von dem Hörfunkmarkt gesamt oder unterscheiden Sie da zwischen privat und öffentlich-rechtlich?
Da unterscheide ich nicht, sondern das ist für Hörfunk insgesamt gesehen. Und der Rückgang, wie gesagt, bezieht sich ja nicht nur auf die Jugendlichen, sondern abgestuft geht er durch alle Altersgruppen. Lediglich die über 70-Jährigen hören mehr Radio als vor 10 Jahren.
Was hat das jetzt für Konsequenzen letzten Endes? Geht es den Radios dadurch wirtschaftlich schlechter oder kann man sagen, dass sie das irgendwie auffangen, indem weniger Leute beschäftigt werden, indem, was weiß ich, andere Erlösquellen genutzt werden, wie Telefonspiele und so weiter?
Ja, wie bereits gesagt, die Sender sind ja privatwirtschaftlich tätig. Wenn die Umsätze zurückgehen, müssen sie ja darauf reagieren. Und sie haben insbesondere darauf reagiert, dass sie die Belegschaft reduziert haben, in den letzten Jahren, 3 Jahren um ein Drittel. Und damit ist ihnen gelungen, unter anderem eben halt die Kosten zu senken, was dazu geführt hat, dass also insgesamt betrachtet, also im Durchschnitt gesehen, die Sender noch wirtschaftlich arbeiten können. Die entscheidende Frage ist natürlich, wie weit kann das gehen? Besteht nicht die Gefahr, dass die Sender damit in eine Abwärtsspirale geraten? Das heißt also, ja, die Frage ist, kann man das Programm noch so qualitativ wie in der Vergangenheit organisieren? Das ist eigentlich so die entscheidende Frage.
Nun gibt es ja neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch 2 weitere Faktoren, die Sie ausgemacht haben, die als mögliche Einflussfaktoren wirken. Zum einen das Internet und dann für die Privaten natürlich die Konkurrenz. Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Letzteren kriegt man sicherlich geregelt durch politische und staatsvertragliche Rahmenbedingungen. Stichwort Werbung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja oder nein. Aber wie sieht es aus mit dem Internet? Diese Hörgewohnheit, die sich mittlerweile in den letzten Jahren ja herauskristallisiert hat, dass vor allem das junge Publikum sich mehr gestreamte Sendungen anhört, global sogar. Es gibt WLAN-Radios und so weiter. Inwieweit haben da Ihre Untersuchungen Erkenntnisse gebracht, wie man darauf reagieren kann?
Ja, zunächst sollte man vielleicht nochmal für den Hörer feststellen, was eigentlich passiert ist im Bereich der Mediennutzung. Jetzt auch bezogen auf die letzten 10 Jahre kann man feststellen, dass die Nutzung insgesamt vom Internet bezogen auf alle Nutzer von 17 Minuten täglich auf 70 Minuten gestiegen ist. Bei den Jugendlichen sogar von 21 Minuten auf 122, also 2 Stunden am Tag. Das heißt, ein Zuwachs von 481%. In der gleichen Zeit ging die Nutzung von Radio zurück. Hier nenne ich jetzt auch mal die bundesdeutschen Zahlen. Also es bezieht sich ja nicht nur auf Berlin, sondern Deutschland insgesamt. Ein Minus von 31% Nutzung bei den Jugendlichen und sogar das Fernsehen hat in der Zeit 18% verloren.
Worauf müssen sich denn dann die Radiosender einstellen, wenn das so massiv zurückgeht?
Ja, sie müssen sich darauf einstellen, jetzt, wenn man mal an die werbefinanzierten Sender denkt, dass wahrscheinlich dieser Trend anhalten wird, weil die Jugendlichen werden älter und das heißt, sie werden ja ihr Nutzungsverhalten deswegen nicht ändern. Insofern ist damit zu rechnen, dass das sich auf die Jugendlichen bezieht, in 10, 20 Jahren, also im Durchschnitt der Bevölkerung ist. Das heißt, also wir müssen leider damit rechnen, also dass die Hörfunknutzung bei sonst gleichen Rahmenbedingungen weiter zurückgehen wird.
So zumindest die neuesten Zahlen aus der Studie von Johannes Kors. Nachzulesen im MABB-Band 26, jetzt gerade erschienen im Vistas Verlag 2010. Und Daniel, ganz kurzer Tweet.
Da sind doch einige Reaktionen auf die Sendung eingetroffen. Isis meinte, oh, heute gibt's schön was auf die Ohren. Und Kunstreich meinte, er begleitet uns mit dem Republika-Rückblick auch mit und meinte, feiner Output.
Und feiner Output jetzt hoffentlich auch von Admiral Taff. Und denken Sie daran, Vergessen Sie nicht,
Ihre Antennen zu erden.
Und passend zum Thema noch ein bisschen Ashes to Ashes.
Und im Podcast-Bonus-Track dokumentieren wir in voller Länge den Vortrag von Jeff Jarvis auf der Republika, so gehalten am 14. April 2010 unter dem Titel Das deutsche Paradoxon, Privatsphäre, Öffentlichkeit und Penisse, gehalten in englischer Sprache.
So, jetzt ist richtig gut gefüllt. Ich glaube, die letzten kommen auch noch rein. Jetzt geht es um das deutsche Paradoxon. Ja, was könnte das sein? Wir stellen alles ins Netz und finden es dann komisch, dass wir ausspioniert werden. So ungefähr ganz, ganz grob. Und ein Mann, der jetzt die nächsten 45 Minuten, vielleicht sogar 60 Minuten zum einen hier Rede und Antwort stehen wird, ist ein Journalist durch und durch. Also ein Buch hat er geschrieben, What Would Google Do? Außerdem schreibt er übers Netz und über die Medien bei buzzmachine.com, hat überall eigentlich seine Meinung verfasst, ist TV-Kritiker und ja, jetzt kommt der gespielte Witz. Was ist das?
Jeff Jarvis hat vor 2 Tagen getwittert, dass er, und wenn er den Mut dazu hätte, sein iPad auf der Bühne Jimi Hendrixen würde. Und deswegen haben wir vorsichtshalber einen Feuerlöscher hingestellt.
Okay. Do you have your iPad with you? No. I'm sorry. Okay, also er hat jetzt genug Einführung erfahren. Ladies and Gentlemen, Jeff Jarvis. Bitteschön.
Dankeschön. Hallo Berlin. Zuerst muss ich sagen, dass es tut mir leid, aber mein Deutsch ist sehr schlimm. Seit Schule habe ich zu viel vergessen und gibt es zu viele Jahre. Also leider muss ich heute Englisch sprechen. So I hope that you'll tolerate that. So I want to talk today about what I call the German paradox, or as I was taught, das deutsche Paradoxon. I want to talk about privacy and publicness, and for that, to illustrate that, I will use penises. After all, it's Germany. So, I married into a German family, and mein Schwieger Opa, my wife's grandfather, used to say to us all the time, and say to me all the time, you shouldn't tell people that. No one needs to know that. Does that sound like your opa? Yeah, I think it's part of the German culture, and you will tell me in a few minutes where I'm wrong, but I think this link to privacy is somehow innate in the German culture, and I don't think it's just because of the Stasi and the Nazis. My German opa left in 1923, and it was in his soul as a German. And so I think that we find in this some really interesting ways to view the current discussion about privacy. And I think we talk about privacy too much, and I want to talk about the benefits of publicness. So, Germans and privacy. Street View has caused great controversy here. Have you all seen this video of Google Home View? Okay, so I won't bother showing it to you. For those of you, especially my American friends, who have not seen it, even if you don't speak German, you'll get the joke. Go look for the Google Home View video. So Street View has been very controversial here in Germany, so much so that the Google Street View car was sabotaged here. I don't think it was just a random crime. German privacy laws are, and privacy discussion is coming into play with both Google and Facebook. A German minister sent a letter to Facebook recently complaining about the privacy policies. Google is under constant fire. So I see this constant discussion about privacy here. But then I went to a sauna in Germany. And as an American, I was a bit surprised. This, for my American friends, is it mixed? Yes, of course it's mixed. It is men and women together, naked, in the sauna. What's the big deal, right? And I learned from that that Germans care deeply about the privacy of everything except their private parts. And last night, as I was down on Rudi-Dutschke-Strasse, I found a better illustration that I inserted this morning for that. By the way, I had this great contrast in media worlds in Germany yesterday. I went to visit Kai Diekmann, whom I know, and then I went afterwards to the Taz, where this is. He's quite proud of this. Kai is. So I'm not making fun of this in Germany. I'm quite the contrary, saying that I think there is a lesson to be learned for the rest of the world about this German attitude, and I want to try to dig into this. So what it makes us ask is, why is the private private? What should be private? Right? So if you go into a German sauna, I've got a dick, you've got a dick. Big deal. Right? That's not private. To an American, that is shocking. I was at Davos. I'm sorry, I just did place dropping there. But I was at Davos, and I went into a sauna there, and there were a bunch of sweaty Russians in there with me, all naked. And the door opened as I was standing there naked, getting out of the douche. And this woman opened the door, saw me, shrieked, and closed the door. I hope it wasn't just me that caused this. And I heard her husband, they were Americans, obviously, and the husband said, no, honey, it's supposed to be like that. Yes, it is. And she came in wrapped in her towel so tightly she could not breathe and looked up the whole time in the sauna. And I think that he had problems. But so each of our cultures has something different that we consider private. The Scandinavians have what we Americans think is this nutty attitude where they publish what everyone makes and what they pay in taxes. They are transparent to that effect. That amazes me. The Dutch are famous for leaving the curtains open on their windows, right? The funny thing about this is, though, I went to Google Street View to try to find an image for this slide. I couldn't find a single Dutch house that had the drapes open. Every one of them was closed. Maybe it's because of Google Street View. I don't know. We in America make crimes and criminals public, right? In the UK and Europe, that's often protected. Then, of course, there's Twitter and all of us sharing what we had for breakfast. We share and share and share, to the point that whenever I do sound checks now, like for this, they always ask you to say what you had for breakfast, and I now say that I refuse to, because you're not going to catch me as a Twitter user saying what I had for breakfast ever again. I won't do it. And then we're led to a question that I have every time I'm in Germany about Germans and their blogs. How many of you blog? Okay. Are you pretty much the entire population of bloggers in Germany? Entschuldigung? 50%. In Deutschland? Blogged in Deutschland? Oh, you're 50%, yes. Right. So every time I'm here, I ask Germans why blogging has not taken off here the way it has in other parts of the world, especially America. What are your theories? Why? Someone yell it out. Why is blogging not as huge here as it is in America? It is? It isn't. It is. Who agrees? Is blogging as big in Germany as it is in America? Tut mir leid, mein Freund. Your friends say you're wrong. I'm sorry. You German bloggers don't hold together. I hear all kinds of theories. Right? One theory that I hear is the Germans don't like to share their opinions. Well, I watch your boring TV at night when you sit around with glasses of water yammering with your opinions. So that theory is bullshit. Germans like to share their opinions, right? Yeah. I hope you will soon against me. I heard a theory when I worked for the Volontera at Borda who said that, and try this one out, the Germans have never liberated themselves, they've only been liberated, thus they're not blogging. And I don't get that as a theory, but I also think it's wrong because you have the 68ers, right? And I've never heard a good reason why it hasn't really taken off here. So when I wrote my blog post about Das Deutsche Paradoxon, there was a commenter in there who gave me the best thing I've heard yet. Tillmann, that was the only name he left, said that the Germans lack a culture of sharing their knowledge and that you mistrust the fools for giving it away for free. Would you say that's fairly true of German culture or not? How many would say that's true of German culture? How many say no? Okay, the yeses win. Well, I don't know whether that's true or not. But I'm trying to just dig into this idea that I see through your lens as best I can of privacy. And last night, after I saw Diekmann, I went to Tots, and there happened to be an event there on privacy in Germany, and I listened as best I could with my horrible German. And it's a constant discussion here. And so I want to dig into that. So let's talk first about privacy, because that's what everyone does. Privacy, privacy, privacy. Every time anything happens, we talk about privacy. Now, let me be very clear here at the beginning that I don't think privacy is the issue. I think that control is. We must have control of our information, our data. This involves a few things. But I saw a blog post just this morning where someone said, and I told this to a young reporter a few minutes ago who was too young to get this, so probably most of you won't get this either, that privacy controls are the new programming your VCR. How many of you here know what a VCR is? God, this is going to kill me, right? Okay, good. Fellow old farts, right? In the old days, my children, you got a VCR, you plugged it in, and it blinked 12 at you, and you never figured out how to program it. Right? The whole time, 10 years, it would sit there blinking 12 at you, and you never figured out how to program it. And then you got TiVo in the U.S. So the point about this is the privacy regulations, privacy controls are hard to use, so we don't use them, so the default that a service puts in there is what matters most. All that is true. There are issues with privacy, but I think the issue isn't privacy, it's control. We want control of our data. We want to be able to say what happens to our data, where it goes, who uses it, for what. Yes, and I agree with all that. We want to control our creations, our stuff. Has anyone here ever heard of George Carlin? Have you heard that? Let me see if I can play this, because this is fun. It probably won't work. I know how you feel. I share your pain. Tut mir auch leid. Okay. All right, well, this is a great routine by George Carlin, an American comedian who died recently, who talked about how all we need is a place for our stuff. And then we go from birth to death talking about our stuff. We want to control our stuff. But each one of these questions brings an opposite side. If you control your creation absolutely, well then, do you believe in DRM for others? Do you believe in it with Apple? So control for you gives control to others. Where does the line of control go with here? But I still think control is the issue. We want to control our identities. And note that I made that plural, because we all have multiple identities, even if it's under one name. We have our work identity, our blog identity, our school identity, our family identity, and then we may have other identities as well. And so we want to control our identity. So our data, our creations, our stuff, and our identities. That's what privacy to me is really about, is being able to control those things. Now, in the U.S., there's been a discussion lately about comments on news stories. That when we put out news stories into news sites, that the comments come in and they're all just awful and evil and nasty and horrible, right? Do you have the same problem here? Now, does that problem happen on your blogs? Do people get nasty. Yeah. It occurred to me recently, though, that the issue there isn't really identity. There are some who say that if we just required your real name, everyone would act in a civil manner, that identity would equal civility. Well, I don't think that's fully true, because I can name some people who are assholes. Right? Just because they have a name doesn't make them not an asshole. So that doesn't really take it away. And I can name people who need their meds, their medication, and really shouldn't be talking. Right? So that identity doesn't really fix it that way. And I think that in media, it's the wrong question. And this is a bit of a detour, pardon me. But the problem is that we in media allow the public to comment on what we have finished after we are done. What an insult that is to our public. Right? After we're completely done, we throw it over the brick wall, and we say, now you're allowed to comment on it, but enough about you, what about us? And then we leave. And so people stand at that brick wall, and they don't hear us back because we've left. And they get mad, and they shout, and they spray paint, and they break windows. The issue is that we don't enable people to collaborate much earlier in the process. I'm talking with an American newspaper company, and we're going to try to publish an entire newspaper via blog software at every step along the way, and print becomes the end of that process. So I don't think identity is the key to civility, as people wish in comments. And it's just an illustration. Well, on the other hand, then, does anonymity immediately mean you're going to have a lack of civility? Well, there's a reason to have anonymity in this world. There's a few reasons. One is China. One is Iran. One is whistleblowers anywhere in the world, whether for government or for companies. So anonymity has its place on the internet. Identity, to me, has more value than anonymity. I tell my commenters on my blog that if they don't have the balls to stand behind what they said as I do, then I'm going to respect their opinions and listen to them less. Because they're chicken shit. Right? But they have the opportunity to make that opinion known, and that's fine. So then, does identity equal shame? Right, this is a great site, Facebook group. Yeah, I was drunk in my Facebook picture. And there are lots of those pictures. So this idea that if we do something to be ashamed of, we'll never recover online. And that's part of the fear of this whole world with young people. I'm reminded of my dear sister. Luckily, she's not watching right now, nor my parents. But when she was in college, she, horrors, stayed in a motel room with her boyfriend before they were to be married. They didn't get married. The stupid thing in that was telling my parents. I don't know why she did that to this day. And in the kerfuffle that followed, I remember my mother saying about the boyfriend, he'll never get a government job. Right. He was ruined for life, let alone, my father also had something to say about white at the wedding, but we leave that aside. Well, in fact, her boyfriend did get a government job, and my sister is now a Presbyterian minister in Philadelphia, Pennsylvania, so everything turned out okay. So, you know, if we do one thing wrong or embarrassing in life, is that it? I don't know. Eric Schmidt said that by the age of 21, we should be able to give up our identity and start over. Obviously, he was joking. Other people have said that he should have picked an older age. Right, and that's one way to look at it. Michael Arrington on TechCrunch said that reputation is just dead. Forget about it. It's time to overlook our indiscretions. I have what I call the doctrine of mutually assured humiliation. Right? You have your embarrassing pictures. I have my embarrassing pictures. So what? Or as we say in New Jersey, got a problem with that? Right? So we all have these moments of embarrassment. And why are they embarrassing? It's like asking, why is private private? Why is embarrassing embarrassing? It's because we set these strictures and rules in our society that says that. That's the problem. Now, you can say that these rules are there to make us behave better. Well, that's true, too. We all know what those rules are, but we have stupid, silly little rules that, oh my God, she'll never get a government job. Silly. So, enough about privacy. All right, I wanted to acknowledge the issue of privacy, the issues of privacy. It's all complex. But what I really want to talk about today is the value of publicness. Because I think that in all this talk about privacy, we risk giving up incredible value in being public. So there it is. You've heard about it. Kai Diekmans, and now another one. I had prostate cancer, and I had it taken out in September. And I wrote about this on my blog in excruciating open detail. Now, if you're going to talk about privacy, there's nothing more private than your health data, and among that, there's nothing more private than your penis. But I wrote about it. Even under the headline, The Penis Post, where I talked in some detail about my incontinence and impotence that comes from this operation. There, I've said it. Right? Why the hell would I do that? Well, I got incredible value from this. Incredible value. I got people who obviously came on and gave me support, well-wishers who gave me support. But I also got links to information, connections to information that was very, very valuable, that helped me make my decisions that you have to make when you have this operation because you have many choices. But more than anything else, I got people who shared with me what I was going to go through because they had gone through it. And they could only do that because I had announced that I had prostate cancer. There was a friend of mine who had the operation when he was 45. I had no idea he'd had it. It had been 10 years before. He sent me an email describing in great detail what I was going to go through in a way that no medical pamphlet from the doctor's office could or would ever do. That was incredibly valuable. And so when I blogged about this and I said I was doing it so that people who searched Google for prostate cancer could find other people who'd had it, this friend came in and said, you know, since you've done that, I should do that too. And he repeated everything and more from his email to me in the post, in the comment, under his name. He talked about what it's like to have orgasms when you can't get hard and how you make love and all kinds of things. And I didn't make him do that. He chose to do that because he saw value for people in doing that. It was incredible. Another guy came in and left an equally detailed post, but under a pseudonym. And I understood why. But the next day he came back and said, if you guys are doing this under your name, so will I. Here's my name. A woman came in and said, I wish this had been here before when I got married late in life to my husband, and he had the diagnosis of prostate cancer before we got married, and he did not want to have the operation because he wanted to be a full husband to me, and I kept telling him, no, that doesn't matter most, but he's dead now. I had people who came in who said that they got their PSA tests because of this. All right, here's a test. Women in the audience, how many of you, by either mammograms or feeling examinations, have been tested in some way or another for breast cancer? That's all? Man, the German health system is not what I thought. How many men have been tested for prostate? Not many. Okay, get it done. If you're over 45, get it done. I don't care what they say about stats and all that, just get it done. So, the value that came to me from talking about this extremely private thing. It's hard enough to talk about a penis, but it's worse to talk about it when it doesn't work. But I got value out of even that. So it made me think that we have to default to public. The problem in this discussion of privacy is we're defaulting now to private in a public medium of the internet. We're trying to lock down everything. When Flickr started, Katarina Fake said that they kind of accidentally came across defaulting to public. Every other photo service before that had defaulted to private because they assumed these are your photos, you don't want the world to see them. And they existed and they never grew. And Flickr, by chance, said, let's make it public. Well, incredible things happened then. Amazing things happened then. And you know what they are. People shared photos like crazy. The tagging structure of Flickr enabled people to share information about photos. If you look at the funny tag on Flickr, it's great. Flickr has this wonderful thing called interestingness, whereby every action we take on photos and by the social relationships we have, they find the photos that we think are interesting. That's our general knowledge, wisdom of the crowd, that they feed back to us the way Google does. By defaulting to public, by making it public, value came out of it. There is wisdom in the crowd. Now, the problem with me doing what I'm doing right now is that I am going against that. You know a hell of a lot more than I do, so what the fuck am I doing standing here and you're talking there? But we'll fix that in a few minutes. Every crowd is wise. Every crowd has wisdom, has knowledge. And how do you get that out? Now, the key insight that Google had was that. Yahoo saw the internet and thought like a librarian and said, let's catalog this whole thing. You think about it now, it's kind of silly and cute that they did that and how impossible that is. Google came along and said, no, that won't scale. The only way to figure out the internet is to listen to the crowds, clicks, and links. And Google then analyzes that and gives it back to us. And that is the value that Google has. There is wisdom in every crowd. I write in my book, What Will Google Do?, about the idea of a restaurateur opening up to her crowd in the room to listen to what people say for ideas. It's still her responsibility to cook my dinner. I don't want that done by the crowd, God knows. Nor do I want to do it because I cook as well as I speak German. But I do want to hear the smart ideas that are in the crowd, and we have to open up to do that. In fact, media organizations are so wrong that they don't. That's the problem they have with this whole idea of comments. They're not respecting the public to realize that it knows stuff. But the issue that comes up is, who owns that wisdom then? And that's a lot of what I was hearing, I think, last night, as best I could understand, at TOTS. Who owns this wisdom, and what can you do with it? Is it right to make money off the wisdom of the crowd? Well, if the wisdom of the crowd just sits there and we can't get at it, and you've brought it together and you've added value to it and you've analyzed it and you've fed it back to us in a usable form, I'd think, yeah, that's something we can discuss. The point is that the internet is not what we think it is. We don't even know what it is yet. We in media tend to look at the world in our own image, godlike. We think the internet is a medium, and it's not. Doc Searles, who was one of the authors, co-authors of the Kloutrain Manifesto. Everybody read that? Who's read Kloutrain? Yay, good crowd. It's 10th anniversary edition, out right now. I recommend it highly. You can read it for free as well at kloutrain.org. It is the seminal work of web culture, 10 years ago. Doc is the one who said to me, Jarvis, the internet is not a medium. In fact, if you try to call it a medium, you bring danger with that because you bring things like government regulation here in Europe. And in China, censorship. You bring this sense that media people have that they should and can control, centralize, and package the world for us. No, the internet, he says, is not a medium, it is a place. It is a place where we connect with each other, with information, with actions, with transactions. The internet, one way or the other, is a connection machine. Now, for that to work, you've got to say something. You've got to be public. When that works, it enables a lot of things. Now, you just had a great talk right before this, and there's a lot of debate about whether Iran was, in fact, a Twitter revolution or not. There's a lot of debate about the exigency of that. I'll leave that to Yevgeny, not me. He's far better than I am at talking to those issues and raising those questions. But the point is, Clay Shirky says that we can now organize without organizations, and that is true. But again, the only way we can do that is if we are public. And in some cases, we do that at risk, but people choose to do it. It also connects us at an individual level. This is my chart of supposed friends from Facebook. Kind of meaningless. But Facebook has done wonderful things. I often ask this question when I'm in groups of people older than you are, so I think the answer will be different. How many of you, in some cases the answer will be irrelevant for the reason I'm about to make clear, but how many of you have ever searched Google, Facebook, any tool online to find an old, lost high school or college girlfriend or boyfriend? Right. Usually when I ask that, three brave hands go up with old farts, right? And I compliment them for being the only honest one in the room. Of course everyone has. Of course. Now, I went searching for my high school girlfriend. I couldn't find her. She had no Google shadow. She lived absolutely in private, no public aim at all. She, however, found me because I have a Google shadow the size of Utah and an ego to match. So we got together. My wife knows about it. It's okay. Believe me, nothing happened. But because of that, a few things happened, right? One was that we got to find out what happened to each other, a mystery that without Google and without the internet could never have been solved. We would have gone to our deaths never knowing. Second is I got to apologize to her for being an asshole at age 17 and stopping calling. By the way, I should update that that's the phrasing from my generation, is that I didn't call. I guess the updated version of that would be I stopped SMSing. I unfriended you. I don't know. What is it? But my point is that in the current generation, which I ridiculously call Generation Google in my book, because what the hell, we got to name every generation, we in media, that won't happen. Because people will be connected in some way through a web of people forever. And I think that means that we will treat each other better. That's the idea of the doctrine of mutually assured humiliation. We become more tolerant of each other's foibles. We stay connected. We know we can't run away from each other. We become more connected and more of a society. But I'm an optimist. But I think that's what happens. Mark Zuckerberg got into a lot of heat, and I heard him quoted 5 times at TOTS last night about saying that privacy is dead. Tote. Well, here's what he really said, I think, which is that we are just sharing more and more information all the time. And I named this Zuck's Law, that we shared twice as much last year as we shared the year before. We'll share twice as much next year as we shared this year. We're just sharing more information. That's just reality, folks. That's the way we operate now. And we're not doing it because we're insane. We're doing it for a reason. We're doing it because we have value. It's not a wrong thing. We have to investigate what that value is. So, here's my big argument to you. Instead of just talking about privacy, 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 fine, agreed, control, agreed, move on. We now must defend the public. Because what is public is owned by the public, and we are the public. So when you cut down what is public, you steal from all of us. That's the doctrine I want to talk about today. There is a defense that I want to see of the public. So beware your precedents, my friends. When you go and stop Google Street View from taking a picture of a person in public, in front of a public building, you also potentially stop a journalist from doing that. Or you stop you from doing that. If you see a politician sneaking into that opium den and you want to take that picture, well, if you can stop Google Street View from taking that picture, why should you take that picture? You've created a control over what is in public. Eric Schmidt also got in trouble, like Zuckerberg, for saying that, well, if you don't want people to know about it, maybe you shouldn't do it. Well, in public, that's true. It's another matter if you do it at a private party, somebody takes a picture, puts it up. Yes, I agree with all that. But in public, that is the very definition of public. We, the public, own what's public. Mess with that at your peril. We want government to be transparent and public. We want companies to be transparent and public. Well, that has to come out of a principle of publicness. Let's go back to this question about Germans and their privacy. And I know I'm oversimplifying your views tremendously, but thank you. It's convenient for me for my argument. But this idea that the fear of violations of privacy comes out of the political history of Germany, I would also argue that one should be afraid of the ability of tyrants to use the cloak of privacy to kill publicness and hide their deeds. Publicness and transparency matters to all of us. It belongs to all of us. It is a value to society. And we're not talking about it, and we're not fighting about it, and that worries me. When you put up data for public, we all become journalists to the extent that we can find something and draw it to public attention. We may not do what journalists do. We may not report the story, but we can raise it. Mika Sifri, who is here and is going to speak, I think, tomorrow, is doing a lot of work on transparency in U.S. government. By putting data, the UK is putting up a lot of data. It's starting to happen here. The more data we have online from our government, the more we can all watch our government. Now, I think that gets a little negative, by the way. We're always trying to catch the bastards, and there are bastards to catch. Just like comments and media, we have to make government more collaborative, not all about negativity. But even so, It's our government, it's our money, it's our data, it's our actions, it's our society. The more public it is, the more we can all watch it and safeguard it. When you try to cut that down, beware. So transparency is the default we want from our public institutions. And if we do that, then I think it affects our private lives as well. That we see this benefit to publicness, and we see an ethic of publicness. It's the ethic I've learned in great measure on my blog, that there's a benefit to it, that I reveal a lot. If you go to the About page on my blog, it's obnoxious in its detail, just to make this point. But I reveal what stock I own, what consultancies I do, where I speak, what relationships I have, my come-and-go religion, who I vote for, all these things. Because I think it is beneficial to be transparent by default, public by default, versus the discussion we have on the internet now is to try to make everything private almost by default. We give up value then. So the internet is a public place. So first I talk about the idea of the public and us owning the public. Well, the internet itself is the public. It is our new public. It is our new public place, our new public square. And I say that we have to defend that against those who will try to shut down parts of it. And we have to be smart enough not to do it ourselves, to ourselves. So we come to a world of walled versus open in all kinds of things. And I think that every time we look at the architecture of our new world, we have to ask this question of how it operates better. Now, we can argue about the iPad versus the WePad. By the way, I returned my iPad last week, so there was no need for this. I did a reboxing video. Now, Apple fanboys snarled about that and said it was just a publicity stunt because I wasn't sufficiently loyal to Apple. But notice, if you will, the brand of this. Notice, if you will, the brand of this. I remain an Apple fanboy, though they would drum me out of the core. And there's a discussion right now about what's better, Apple or Android. That's how I'm ridiculous. I carry two phones for that reason. And we're not sure yet, right? The Apple apps are, in fact, better now. And the brand brings something and all its value. But there's something to this openness that matters. Whether the WePad here in Germany is going to be, you know, a big competitor to the iPad, I have no idea. But the fact that it has USB ports and a camera and Android, I think, is a benefit. But we'll see how this works out. By the way, I don't think the issue about the iPad and all that, the problem I had with the iPad was not anything really religious. It was that I couldn't see a use for it. Sorry to disappoint you before you all get it at the end of the month. I know I pissed off some of you. But I sat there on the couch watching a TV show and saying, wow, this is cool. And then I looked up at my huge TV and I said, what am I doing this for? I sat there going through the web saying, ooh, this is nice. But then I tried to leave a comment or send an email. It was a pain in the ass. Right? My religious problem with the iPad is primarily this, that I see a problem coming on the web. Two things. One, when I complain about the iPad, people say, you don't get it, Jarvis. It's not about creation, it's about consumption. Well, that scares me, that we move back to a world where we, the people formerly known as the audience, become an audience again. You are all creators. The act of consumption is an act of creation. What do you consume and how do we know about that? That's what Google did. Google turned our consumption of the web into the creation of our index back to the web. Public. So our acts are acts of creation, and I fear that this cuts it off. The other fear I have is that we move, I think we're moving on the web from a page-based web to something new. What I thought it was up until a few weeks ago was a stream web. Not we're gonna get rid of the web, not get rid of the browser, but we're moving more and more to streams, to our Twitter feed, our RSS feeds, our this feed, our that feed. A young woman said to a researcher a year and a half ago, quoted in the New York Times, if the news is that important, it will find me. So a stream-based world. On the other hand, I now see an app-based world, where content goes back in behind a wall. This is the reason publishers love it, because they think it gives them back the control that the web and links stole from them. Sorry, buddies, it's over. You no longer have control. That's the point. You no longer have control. That's what we're fighting about now. So open versus closed matters. Private versus public, opaque versus transparent, closed versus open, controlled versus free. It is a continuum. So when you talk just about privacy, you have an impact on what I think is this continuum of an open world. I had the hubris to pen a Bill of Rights for cyberspace. For those of you who haven't done it, I highly, highly recommend that when you're back on the internet, you Google John Perry Barlow's Declaration of Independence in Cyberspace, written in 1996. It is brilliantly done. And it says to governments and institutions, we didn't invite you here, you don't belong here, you don't govern us, stay out. And I love it. Then when Google left China, I was critical of Google for being in China, I applauded them leaving China, but it occurred to me that no one else is standing up besides Google to defend the free speech, civil, and digital rights of the Chinese people. Not the other companies that are helping build the firewall there, not the governments of the US, Germany, and Europe. No one. Well, as much as I'm a Google fanboy too, hell, I wrote a book about them, I don't think it's necessarily a good position that Google is our sole defender of rights on the internet. And Google doesn't want to be that, they want to be a company. And I thought about this and I said, well, why haven't these other companies come up with their chicken shit? They want the big market, they're greedy. But more than that, why haven't we stood up in defense of the speech of our brothers and sisters in countries where there is censorship? Why do not we stand up in defense of the internet and the publicness and openness of the internet? It's ours to lose, people. That's okay. I just get carried away. It's all right. It's all right. You don't have to encourage me. It's a bad thing. Right? So I thought back to South Africa, and I do not for a moment mean to compare the tyranny, physical, economic, racial tyranny of apartheid to that of censoring YouTube videos. I'm not saying that. But when it came time for people to say to companies, you must leave South Africa, you must not support this regime anymore, how did that happen? It didn't happen because people just thought they should. It happened because there was the creation of what are called the Sullivan Principles, which said to companies, if you operate in South Africa, you must operate by these principles, or you must leave, and if you don't do either, then we will stop supporting you, and we will demand divestment. And what happened was that those principles gave a rallying cry, a flag to stand behind, so that students around the world demonstrated to their universities to divest the investments in South Africa until this happened. Well, I think we need principles beyond Google's alone. So I proposed this Bill of Rights, which is really a lot about publicness. We have a right to connect and speak and assemble and act. Yes, we have a right to control our data and our identity, but we also must acknowledge that what's public is a public good and that the internet must be operated openly. Number 9 in there is a little call for net neutrality. My friend at Die Zeit, or Zeit Online, have translated it. A few other people have translated it. It's been translated into a few languages. Any of you who speak languages, I'll urge you to translate it. I don't mean to say for a second that it's the right Bill of Rights, but I do want to see us have this discussion. And so I think there's a continuum here in this discussion about publicness. Publicness that has individual value, publicness that has value to a society as a whole. Publicness had value to me and my prostate cancer individually, but I also think that when we can share our aggregate data and knowledge, perhaps we can find cures for diseases. And if you don't share that knowledge, then you're being antisocial. You're ungenerously stealing knowledge from your fellow men you could help. Your knowledge has value. Your actions have value. When you do them in public, you share that value. It becomes a society value to do it. So, back to where I began. I think there's a lesson to be learned from Germans' attitudes toward their genitals. I think there's something to be learned also here, that we move past this to look at a free culture, and that's where we ought to be considering this on the internet. In the company of nudists, no one's naked. We're all the same. We're all out there. We're all public. That's where we're going, is to a world of nudists. And I say that we can learn from Germany in your saunas. All of us. So, we're going to discuss this right now, but this afternoon, I will be next door at the day spa discussing this in a public sauna, naked. So, let's discuss. At this time, people always say, questions, bullshit to questions, argue with me, bring up your points, whatever. I'm going to come around and act like a damn fool. Come right up there. Okay, good. There's always that first moment when nobody has anything to say, and it's very embarrassing. Thank you, sir. Sorry, yeah, watch out. I'm tripping. Okay.
Hi, Jeff. Peter Sennhauser, Blogwerk. I have a problem with the American paradox. I live in the U.S., and I see there's a big difference in publicness as you feel it in the U.S. and as we feel it here. Because the Americans are afraid of the government, while the Europeans are afraid of private companies. And in the U.S., the government is not allowed to collect any data about me, while here, private companies are not allowed to collect any data about me. The danger is maybe that regulation could keep the private companies in their corner. And in the U.S., you always try to keep the government in its corner. You writing about your prostate cancer in the U.S. might not give you health insurance for the next 10 years. Here, we have a government that regulates that you can write about your prostate cancer and you're still going to get health insurance. That's my first question. How about the paradox in the U.S.?
Stay on there for 1 second. Because that is interesting that if you try to go with the German question of saying that the reason we're so concerned about privacy is past governments.
Yeah.
But indeed, you're right. I think, have you blogged this yet? Please do so I can link to the blog.
Okay.
Because you said very well. I think it works both ways. I don't have the answer. I think it's very well said that we do have different attitudes about this. But I probably trust the market more than Europeans do, right? Why do I mistrust government more when we supposedly have such a good one for so long? I have no idea.
Okay.
Keep going.
And then there's the other question. I had an interesting discussion with a fellow blogger a couple of months ago who said, right now it might be a problem for you to be too public, to be too open, to tell embarrassing stories about yourself. 10 years from now, it might be a problem if there's nothing about you in the internet. So what time do you think this is going to happen?
I think it exists today. A friend of mine, Neil McIntosh, who was with the... don't worry, I'll run around. I'll come to you, you see. You don't have to come to me. I come to you.
I'm here.
Okay. Sorry, my theatrics got away from me. What was that? So I gave a speech recently to the American Society that runs old folks' homes, and I had a moment like this when I forgot, and someone yelled out in the audience, "We have a place for you." What did you were just saying? I think it's just today. Neil McIntosh, who was an editor of The Guardian, is now at the Wall Street Journal Europe, said that he won't hire a journalist if they don't have a blog, because they're not trying it out. They're not being in public. I think we have to be public, is my view. And it gets to the point where you wonder, why are you hiding? Right? Aren't we thinking about that about companies today? Why are you hiding? They're thinking about us too. Yes, sir.
Thank you. I'm Jeremy Zimmerman, co-founder and spokesperson for La Quadrature du Net. I do care about civil liberties. I mostly agree with your analysis. And
but?
No. It's a very, very small...
That's okay. But's good.
I do strongly believe in privacy and the need for protecting it. What I think is that there is a boundary between the private sphere and the public sphere, and that first of all people have to learn about that. Well, what is the difference between the two, and how and when you move the data from within the private sphere to within the public sphere? And my point here, how can we do this if some companies have an incentive to get more data in the public sphere? Won't they blur the line at some point? So can we do it with Google, Facebook, and so on? Or is the only way to do it to use software and platforms that we control, that is free software and open platforms such as Identica or whatever other peer-to-peer search engine, so we control when the data go from private to public?
Got it. This is the question, two questions, media competence. right? Media literacy, we say, of English. There was discussion last night at TOTS at length. I couldn't understand everything said about it, but I could understand media competence. And I think we do have to educate young people today especially that the idea of media literacy is not just about consuming media, it is about creating media and the impact you have from that. Your responsibility is about that. It goes beyond being embarrassed. It goes to things like the ethic of the link. The link says to everyone, don't take my word for it. Here is the source. Here is my work. Go to that. Right? So media competence means many things. That's one of them. What's the best way to control? We've got it's an open system. I think you're looking for, a lot of people are looking for some easy kind of law or system that will solve it all. No, it's going to be a mess. But at some point, Google knows that if they violate our trust, there is a perfectly good alternative for everything Google does. Facebook, a little bit different actually. Facebook is becoming much the network of our identity. And that maybe is a little more concerning. But at some point too, if they mess it up too much, we will leave. And that's the power we have, the power of our feet. If we don't use that power, you can wish people use that power. If they say, hey, it doesn't bother me, then maybe you're not sharing their interests. Exactly. Who else? Yeah, okay. Am I driving the camera person crazy? Sorry. Yes.
Sure. Hi. I'm Dutch, by the way, so that's different.
Are your drapes open or closed?
They are open during the day and closed at night.
That's perfectly logical. Thank you.
Yeah.
That's very Dutch.
Yeah, it is. So I agree with both of the guys that just said something, and I just think right now, at least in the Netherlands, there's a problem where, you know, people like us, we respect that publicness, and we have like an intrinsic sort of respect because we grew up or we study this stuff. But it seems like government and private companies kind of lack that respect, and you have horror stories like people get fired because they put stuff on Facebook or even just obscure things that employers find on Google. And they get fired, or even people get arrested, or stuff like that. So it seems like there's kind of a disrespect from the organizations that are top-down organized, whereas all the internet stuff is bottom-up.
Right.
And I just want to... He just said the education is really important, but for older people, like over 35, I think it's really hard to...
Hey,
I'm sorry, I just had to say it. I mean, whoa. I didn't mean older people.
Man.
I
just,
older You're than Dutch me, I'm, mean. I'm 23, yes.
Okay, I got the point. Yeah. That's up to us, I think, to some extent, that when we find out that someone got fired because they'd had one drunk picture up, we should expose that. We should say how stupid that is. But you're right, we're in a transition. The whole world's in a huge transition. We're moving from a digital, an industrial economy to something that follows, and we don't know what it is yet. It's hitting media right now, but it's going to hit every other sector of society. It's going to hit advertising, retail, finance, education, government. What's happening to media is just a preview for the change in the rest of the world, and it's going to be messy, this change, very messy, but that's life. Next. We've got 5 minutes or less, so... Okay. Nurmena?
I'm quite interested in you had some good arguments for the for doing things in public, and I'm interested in the other side. What do you think, which stuff should stay private? Is there room for privacy anymore?
Absolutely.
And why?
Right, absolutely. And I'm American of this attitude. I probably won't tell you exactly what I make, though I do share what I made from Google AdWords last year. I think it was about $3,000. I shouldn't have quit my day job. I think my rule is that I don't want to bring other people into my glass house. So I have to be careful about my wife and children. I don't want to violate their privacy, especially as children. I mean, it's bad enough that I embarrass them being their dad, you know. But I think it's a very individual choice. This idea of should be private is really you saying, well, I don't want to know that. Well, then don't look. So if someone wants to, I was hearing yesterday from somebody who was talking about the, I guess, the Englische Garden in Munich, where you know, Americans drive by with people naked all over, and they say, that should be private. They shouldn't do that. That's my point. It's not up to everybody else to say what I should have as private. It's up to you what is private. Next. Okay.
Is this the woman quota?
No, I have no quota, goddammit, but I get in trouble all the time. We have panels and nothing but men, so speak up.
Okay, since you've been comparing Europe and the U.S., in the U.S. you have many more analogous walled communities than we have here. What do you think about the phenomenon of the walled community within the Internet?
That's great. Yes, I think that we are more paradoxical in that because we are on the one hand, you look at Americans and say, would you shut up about yourself? You just talk about yourself all the time. I don't care about you that much. Yet we live in these private communities. And I think that that's what I want to avoid on the Internet. And I think that's exactly what's happening. Next. Hi.
One little question. You have spoken very much about the mixture of American mixture of public and private and the German mixture of public and private. But I have one little doubt. That is, will more transparency automatically generate more trust?
I'm an optimist. Because the problem is this. I think that all we hear is pessimism. Not all we hear, but too often what we hear is pessimism. Oh my God, that could go wrong. That could go wrong. You're right. Everything could go wrong. So what are you going to do? Spend all day in a shell? No, right? So we will not learn this new world and make this new world if we don't take risks and try shit. So we've got to try stuff. And things will go wrong. We'll make mistakes. That's the beauty of, I think, the beta view of technology on the Internet, is that when you try things, when you open up your process, you become collaborative necessarily. When you don't, when you think, I have the best product in the world and I finish it, you're not collaborative. You haven't listened. Bitte.
You spoke about internet censorship, and I think that's an issue which is growing up in every country, and they try to build fences around their country, and a German professor said that it's about the localization of internet to special countries. So we have the German internet, the French internet, and all that stuff. And you just said that you want to encourage us and maybe all other countries to fight against it. How?
Right. Best one of all, I'm not sure, right? But again, if we don't start, if we just sit back and watch what happens, I think it's a very geek view. I'm on a podcast called This Week in Google, plug. And Gina Trapani is this wonderful developer who did Lifehacker, and Leo Laporte knows technology, and they've talked about this there, because I'm the observer of this world, right? And the geek culture, I think, is we'll find a way around it, right? We'll always find a way around it, but that's not going to solve the problem either. Sometimes we have to look at it in the face. Right? Google thought they'd find the way around it, they'd get along in China, okay, well, right? No, they had to stare it, they couldn't ignore it. So I think we have to look at whether we have the ability to create a movement here. You already have the movement, you are the movement, right? You're it. Well, what do you say about this stuff? What do we talk about this stuff? I hate it when people tell me I should write this or that on my blog. I hate that, so I'm not trying to tell you what to write. But I think we have to recognize our responsibility as the internet. To protect what is the internet, and to open up to a new world. Ethan Zuckerman at Harvard, a wonderful, brilliant guy who helped found Global Voices, is very happy that we have many languages on the internet now. People can speak their own tongue on the internet, but it risks that too. It risks closed worlds. The internet is a connection machine. The more we can connect with each other. I'll end with this, because I got the hint. When I started blogging, I was amazed at the connections that could be made, and I remember starting kind of a world tour. Because Mein Deutsch ist so schlimm, I'm always trying to make it better, and as you can hear, I fail. One of the ways I've done that is trying to read newspapers and magazines, and then blogs came along, and I said, let me read these blogs. And I read German blogs, and I translated as best I could some interesting things, and I linked to them. I think the first one I did was to Der Schachwellenreiter. Yeah.
Last question.
Okay, that's it. No. So I linked to you, right? And I think you linked back and said, who the hell is this guy linking to me? Isn't this strange, right? A connection was made. We've never met, right? I've read you for years. And I haven't understood everything you've said, but I've read you for years. So that connection was made. That's the power of what this thing does, is we could never, ever in a million years have met before. I couldn't have heard the interesting things you said, but you said them in public, and because of that, connections are made. That's the moral of the story of the internet. Let's not lose that value. Vielen Dank.
Jeff Davis.
Heute Nachmittag Day Spa.
Jeff Jarvis, nochmal Riesenapplaus. Vielen Dank.
Radio 1.
Radio 1.
Nur für Erwachsene.